Peter. Hallo.
Hallo, Wiebke.
Ja, da sind wir wieder. Ihr seid im Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel. Siehst du, ich bin total raus. Der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Agnes trifft. Mir gegenüber steht
Peter Otten. Ich bin Pastoralreferent in St. Agnes. Und mir gegenüber steht die wunderbare,
ja, und auch etwas müde, Wiebke Ladwig.
Genau.
Und das bist du ja auch. Also wir sind heute in eine müde Veranstaltung.
Ja, genau. Wir haben in unserem Vorgespräch, ich darf dieses tolle Wort wieder sagen, Vorgespräch, ein bisschen uns unterhalten, worum es heute gehen soll. Und ich habe Wiebke gesagt, ich bin sehr müde, weil es ein anstrengender Tag war, aber irgendwie auch eine anstrengende Woche ist, eine anstrengende Zeit. Und Wiebke hat gesagt, ja, es ist auch ein anstrengender Monat, dieser Januar, der so dunkel ist und so fies irgendwie. Und das steckt, glaube ich, die Seele an. So fühle ich mich gerade im Moment.
Ja, tut sie. Es ist irgendwie eine graue Zeit. Und das liegt vielleicht nicht unbedingt nur an der Pandemie. Es liegt auch daran, das hatte ich jetzt noch in der Zeitung gelesen, gerade hier im Rheinland, gerade in Köln, gibt es momentan ganz wenig sonnige Stunden. Also es ist wirklich ein überdurchschnittlich trüber Winter, nicht nur der Januar, sondern generell. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich schon, gefühlt seit Wochen immer nur grau ist. Alles ist grau. Zwischendurch gab es mal eine sonnige Stunde, die ich just dann erlebte, als ich meinen Gang ins Heimbüro machte. Und ich kam so beglückt wieder. Es war so richtig schönes, kaltes, klares Winterwetter. Ich betrat das Haus und sah dann, als ich in der Wohnung ankam, schon, wie sich der Himmel wieder zuzog. Und es wurde ein wieder mal grauer Tag. Und ja, es fehlt so ein wenig, es fehlt an erhebenden Momenten, an heiligen Momenten.
Genau, und weil das so ist, ist es vielleicht ein glücklicher Moment, dass wir heute exakt darüber sprechen wollen. Also wir haben heute Morgen hin und her geschrieben, um was soll es heute gehen. Und wir hatten verschiedene Ideen und ich habe gesagt, Wiebke, ich möchte heute auf jeden Fall über etwas Schönes sprechen. Und dann habe ich auf unsere Liste geguckt, wir haben eine lange Liste, wo noch ganz viele Themen stehen, über die wir noch sprechen wollen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich habe Wiebke geschrieben, Wiebke, wie wäre es, wenn wir heute über den heiligsten Moment sprechen wollen? Und du hast sofort zurückgeschrieben, das machen wir.
Das machen wir und das freut mich auch ungemein, denn dass überhaupt dieses Thema auf der Liste gelandet ist. Also das begab sich folgendermaßen. Irgendwann erzählte ich dir mal vom Kunstpilgern.
Ja.
Das Kunstpilgern war eine Bloggeraktion, überhaupt eine Aktion von Tourismus NRW und der Kunstsammlung NRW. Die haben zusammen vier touristische Routen in Nordrhein-Westfalen entworfen und sie Kunstpilgern genannt. Diese Routen standen unter verschiedenen Themen. Das war das Diesseits, die feste Burg, Licht und Paradies. Und der Impuls kam so ein bisschen durch eine Ausstellung, die damals eben 2015 in der Kunstsammlung NRW stattfand, nämlich The Problem of God. Ja, wo es um christliche Kunst ging und um sakrale Architektur, um Volksglauben, um Religion und zwar so als prägende Elemente der Gesellschaft und als steter Quell dieser künstlerischen Auseinandersetzung. Daraufhin gab es eben eine Bloggerreise. Eine Woche lang sind so unabhängig voneinander, also kleine Teams aus Bloggern und Bloggerinnen, diese Routen nachgereist und haben sich immer mal wieder getroffen. Also man war selbst auf eigene Faust unterwegs, mehr oder weniger. Unterkünfte waren gebucht. Man hatte einen Mietwagen, mit dem man sich bewegen konnte. Für mich ging es nämlich an den Niederrhein, auf die Paradiesroute. Und das waren ganz schöne, auch da gab es heilige Momente, ohne Frage. Ich besuchte viele Gärten, Schloss Duyck und Kloster Kamp, den Landschaftspark Duisburg-Nord, das Museum Abteiberg in Mönchengladbach war noch dabei, Schloss Meuland und natürlich die Museumsinsel Hombruch. Und es ging einfach um das große Thema Paradies. War auch schön, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wäre übrigens auch ein tolles Podcast-Thema. Und am Ende kamen wir alle zusammen in Düsseldorf, in der Kunstsammlung NRW. Und wir durften kleine Zettelchen ziehen. Und dann sollten wir uns gegenseitig, wir haben uns ja eigentlich in dieser großen Gruppe zum ersten Mal getroffen, Zu diesem einen Zettel sollt mir was erzählen. Und ich zog diesen Zettel und da stand drauf, was war dein heiligster Moment? Und seitdem, also in diesen 6 Jahren seitdem oder 5,5 Jahren, lässt mich das gar nicht mehr los, weil ich muss unentwegt darüber nachdenken. Also das hat echt was in mir zum Klingen gebracht, weil das hat mir echt zu denken gegeben. Was ist denn ein heiligster Moment? Was ist denn überhaupt ein heiliger Moment? Was ist ein heiliger Moment, Peter?
Also, ich kann den Versuch einer Definition machen, einen vielleicht sogar hilflosen Versuch einer Definition zu machen. Für mich ist ein heiliger Moment ein Augenblick, eine Zeitspanne in der Begegnung mit der Transzendenz. Und das bedeutet in der Begegnung mit etwas, wo ich merke, meine eigene Grenze kann ich übersteigen. Also durch eine Empfindung, durch eine tiefe Emotion, durch etwas, was sich vielleicht sogar zu einer Gewissheit verdichtet. Also zum Beispiel ein Hoffnungsmoment, ein Liebesmoment. Also etwas, wo ich merke, das, was mich eingrenzt, das, was mich vielleicht auch manchmal behindert und begrenzt, das, was mich umschließt, ist ja auch oft ein Schutz, ist ja auch etwas, wo ich mich drin einrichte. Das will ich jetzt gar nicht so, das meine ich gar nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht klingt. Aber wo etwas, was schon meine Grenze bildet, als Peter, als Mensch, als Wesen, als Individuum, wo ich das Gefühl habe, das übersteige ich. So, damit meine ich jetzt nicht irgendwie merkwürdige Meditations- und Dings so, sondern ich kann es vielleicht mal ein Beispiel deutlich machen.
Ja, bitte.
Ich fange mal mit dem Beispiel an, was ich aus der Natur erzählen kann, weil du ja auch schon Natur gerade gebracht hast als Beispiel. Meine Frau ist jemand, der unglaublich gerne in der Natur unterwegs ist und immer schon war. Und bevor wir uns kennengelernt haben, ist sie halt berggestiegen, geklettert, also richtig mit Klettergurtseil und irgendwie Seilmannschaften, oder wie das heißt, also so, ne? Und die hat das richtig intensiv betrieben, auch mit Bergkameradinnen, Bergkameraden und so. Und sie wollte mir das unbedingt näher bringen. Jetzt bin ich auch jemand, der die Natur sehr mag, aber ich habe mich immer aufs Bergwandern so beschränkt und hatte einen totalen Respekt davor, Klettersteige zu gehen, mich anzuseilen und so. Aber die Elke wollte mir das halt sanft schmackhaft machen, mich einfach neugierig machen. Und wir haben mal Urlaub gemacht im Garmisch-Partenkirchen und dann schlug meine Frau vor, lass uns doch mal auf die Alpspitze gehen. Mhm. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, die Gegend gut kennen, die schlagen vielleicht die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ausgerechnet die Alpspitze, da sind nun wirklich Eisen und Seile, da kann man ja mit geschlossenen Augen hochklettern, so, ja?
Ja, aber wenn man das gewöhnt ist.
Genau, das stimmt in gewisser Weise auch, weil dieser Berg, sagen wir mal, sehr erschlossen ist, was bestimmte Alpinisten dann auch wieder langweilig oder sogar schädlich finden. Aber für mich war das nun halt ein Berg mit einer Höhe, die ich halt noch nie bewältigt hatte.
Wie hoch ist der? Ungefähr?
Das ist der zweithöchste, wenn ich mich recht entsinne, Berg, den wir in Deutschland haben. Also wird der etwas niedriger sein als die Zugspitze. Mhm. 2700 sowas vielleicht.
Ja, wow. Okay. Mhm.
Und genau, und dann sind wir da hochgeklettert und das war für mich sehr anstrengend, auch psychisch, weil ich halt wirklich noch nie in diesen Höhen unterwegs war. Und wenn du dann mal so Leitern hochkletterst, die vielleicht 10 oder 20 Meter lang sind, und dich dann anerkettest oder hier mit diesen Gurten anguchtest und so. Für mich war das schon mega anstrengend. Trotzdem, irgendwann waren wir dann oben. Und wer im Gebirge unterwegs ist, kennt das ja. Du bist oben auf dem Gipfel. Und das Tolle am Gipfel ist ja, du drehst dich um und du hast keine und nichts, sagen wir mal, verstellt die Sicht. Mhm. Also es ist einfach nichts mehr dazwischen.
Und das außer ist der Himmel über dir.
Genau, außer der Himmel über dir. Und das ist für mich so ein heiliger Moment gewesen, weil das vielleicht auch ja so symbolisch ist für das, was Menschen andererseits immer erleben. Ja? Mhm. In deinem Leben ist ja immer irgendwas dazwischen. Also ein Bus, ein Haus, ein Gefühl, eine Aufgabe, keine Ahnung, also immer ist irgendwas zwischen dir und...
Ja, gerade wenn man hier in der Stadt lebt, hat man ja manchmal das Gefühl, ja, ständig beschränkt zu sein, ne? Durch Kreuzungen, Ampeln, Häuser, der Rhein, der natürlich auch schön ist.
Aber auch so innerlich. Ja. Es gibt ja so innerliche Beschränkungen, dass immer, dass etwas nicht erledigt ist, dass die To-Do-Liste nicht abgearbeitet ist. Also, dass du vielleicht ein Angstgefühl hast oder ein Unsicherheitsgefühl oder eine Last. Und ich finde, wenn du auf dem Gipfel stehst und dich umguckst und du das Visuelle, also den visuellen Eindruck hast, es ist einfach nichts mehr da, was dazwischen steht. Da erinnere ich mich noch genau dran. Das war ein unglaubliches Gefühl der Befreiung, also des Freiseins. Und das meine ich damit, wenn ich sage, für mich sind heilige Momente Begegnung mit der Transzendenz.
Ja.
Also, dass, sagen wir mal, die Begrenzung für einen Moment aufgehoben ist. Oder dass es zumindest eine Lücke ist, ein Loch, eine Tür, ein Fenster. Und dass du ahnst, das, was dich im Leben festhält, das ist nicht das, was für alle Ewigkeiten Geltung hat. Mhm. Sondern da gibt es noch etwas anderes. Und das Schöne an so heiligen Momenten ist ja, die kommen, wenn es auch nötig ist. So. Genau.
Ja, und sie lassen sich ja auch wirklich nicht schaffen. Also ich habe auch überlegt, was ist denn ein heiliger Moment? Und ich kann es gut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Also zum einen, ne, was ihr nicht gesehen habt, ist mein wirklich respektvolles Nicken, als du erzählt hast, dass du da diesen Berg rauf bist, weil ich einen wirklich großen Respekt vor Bergen habe. Wir sind zwar früher als Familie häufig in die Berge gefahren und da auch gewandert, aber ich würde es jetzt einfach nicht mehr bringen. Mich erschlägt irgendwie so diese schiere Masse, die sich mir da so auftürmt und die zu erklimmen, also alle Achtung. Und ich kann das aber deswegen auch aus eigener Erinnerung auch nochmal so nachvollziehen, ne, wie das so ist, wenn man da oben steht und die Welt liegt einem im Grunde zu Füßen. Und ich muss immer daran denken, ne, dass viele Völker früher immer gedacht haben, da oben ist der Sitz der Götter.
Ja, genau.
Der Olymp, mehr oder weniger. Also es sind auch eben zu Recht immer heilige Orte, heilige Berge gewesen. Es gibt, glaube ich, ganz viele heilige Berge auch immer noch auf der Welt. Ich habe neulich noch eine Dokumentation über den Ayers Rock gesehen. Ne? Da gibt es ja auch mal große Diskussionen. Ist es jetzt ein touristisches Mal oder ist es eben ein heiliger Ort? Aber der heilige Moment, ich habe auch mal das, ich denke auch, es ist etwas, was so über diesen einen Moment hinausweist. Ne?
Ja.
Also was, ich habe es immer so erlebt, wenn ich, ne, das, was ich so als heiliger Moment empfinde, dass es so Momente waren, in die mich nochmal wirklich ganz klar daran erinnerten, dass ich ja hier bin, dass ich da bin, dass ich Teil dessen bin, was ich da gerade erlebe. Und meistens waren es Momente oder sind es Momente, die unvermutet sich einstellen, aber die natürlich irgendwie auch eine gewisse Verwandtschaft miteinander haben. Ganz viel hat es eben auch mit der Natur zu tun, ohne Frage. Ne? Ich finde immer, wenn sich so ein Kontakt zu einem anderen Lebewesen aufbaut, in dem Moment, ne, ganz klar die Pferde. Denn es sind irgendwie vertraut, also diese Lebewesen sind mir so vertraut und fremd gleichermaßen, weil sie einfach so ganz anders sind natürlich als wir Menschen. Und wenn sich dann aber dieser eine Moment so des Einverständnisses, des Erkennens und der Erkenntnis einstellt, dann ist es für mich irgendwie ein heiliger Moment. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit etwas in Kontakt und werde, ja, geduldet. Ich kann da sein, also dieses Dasein. Und der schönste Moment ist eigentlich nicht, wenn sich dieser Kontakt einstellt, sondern wenn ich weiß, aha, dieses Tier hat mich erkannt, es hat mich als nicht gefährlich eingestuft, schnaubt, wendet sich ab und grast. Das ist so etwas, da stellt sich in mir ein ganz tiefer Frieden ein, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt Teil dieser Welt, dieses Lebewesens, was so selber im Hier und Jetzt dieser Natur auch lebt, dieses Lebens. Ne, für das gibt es kein Vorher, kein Nachher, sondern da gibt es so dieses Jetzt und ich bin einfach ein stiller Teil dieses Jetzt. Das ist für mich wirklich so etwas, was mich mit Frieden und Stille erfüllt und wahrscheinlich ist es ein heiliger Moment.
Da kann ich sehr gut anknüpfen. Ich kann vielleicht von meinem zweiten heiligen Moment erzählen, von dem ich heute erzählen möchte. Mein erster und mein zweiter Kuss. So, oh. Ja. Das, ich vermute, dass der zweite Kuss der zweite Kuss war. Also ich glaube, es war auf jeden Fall die zweite Gelegenheit, wo wir uns auf jeden Fall länger und ausgiebiger geküsst haben. Und es ist tatsächlich so, dass ich das noch ganz genau weiß. Also ich weiß noch den Ort, ich weiß noch die Tageszeit, ich weiß noch beim ersten Kuss, dass da eine Straßenlaterne gebrannt hat. Und das, ich weiß noch, wie das geschmeckt hat. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Lippen. Ich erinnere mich noch an den Geruch der Jacke oder des Mantels, was das Mädchen, die Frau getragen hat. Und ja, das finde ich gehört auch zu heiligen Momenten, dass es so eine sehr sinnliche Erfahrung und eine sehr sinnliche Erinnerung ist. Und mir fällt vielleicht ein altmodisches Wort, vielleicht so etwas wie Glückseligkeit. Mhm. Also heilige Momente sind für mich auch Augenblicke, wo ich sagen würde, lieber Gott, drück mal auf die Stopptaste. Also verstehst du, das sind so Augenblicke, wo ich sagen würde, die will ich jetzt auch festhalten, weil sie so eine, ja, du hast gesagt, weil sie einen mit dem Frieden verbinden, ja, weil sie was Friedliches haben. Weil ich glaube, also ich zumindest in diesen Momenten gedacht habe oder gefühlt habe, ich muss gar nicht mehr wissen, ich muss gar nicht mehr empfinden, so kann es eigentlich bleiben. Also der erste Kuss, der zweite Kuss war auf einer Wanderung, es hat geschneit, wir sind an einer Tannenschonung vorbeigekommen, wir waren mit anderen Jugendlichen damals zusammen bei dieser Wanderung und wir haben uns dann mal kurz auf die Seite geschlagen. Und ich weiß noch, es schneite in einem Maße, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass es mal so geschneit hat bei uns in der Gegend. Und es war halt nur noch der Schnee, die Flocken, die Tannenschonung und wir beide. Also ich finde, heilige Momente haben auch etwas davon, dass ich so denke, das genügt jetzt auch. Also zum Beispiel der Mensch, mit dem ich zusammen bin, das genügt jetzt auch. Und für mich gehört zu heiligen Momenten auch, neben dieser sinnlichen Erfahrung, dass du es nicht vergisst. Also ich finde, heilige Momente vergisst man nicht. Sie haben also eine Bedeutung, die, wo ich sagen würde, vielleicht sogar das Leben, ein Leben lang. Und bei heiligen Momenten würde mir noch einfallen Ehrfurcht. Also ich erzähle gleich noch von einem anderen heiligen Moment, der das Gegenteil vielleicht ist von dem, was ich gerade erzählt habe. Aber ich habe bei heiligen Momenten noch immer Ehrfurcht vor dem Leben, vor der Empfindung, vor dieser Heiligkeit der Empfindung auch. Also dass das so schön ist, was du empfindest in diesen Momenten. Also dass du es auch wertschätzt so.
Ja.
Also Ehrfurcht wäre für mich noch ein wichtiges Stichwort bei heiligen Moment.
Ich finde das, was du sagst, dass man in dem Moment gar nicht mehr will. Ne? Also dass es so vollkommen genügend ist. Das ist auch wirklich ein schöner Gedanke. Als du das mit der Glückseligkeit sagtest, ich bin im Vorfeld auf ein schönes Zitat von Friedrich von Schiller gestoßen. Ich bin gerade so wieder, ne, bei mir schillert es gerade wieder so sehr, das hängt aber einfach auch mit dem Goethe-MoMA zusammen, das Goethe-Morgenmagazin, das im November den Schiller zum Thema hatte und ich nochmal so meine tiefe Liebe zu Schiller entdeckt hatte. Und ich hatte in seinen Briefen an Goethe gefunden, es ist eine Verwandtschaft zwischen den glücklichen Gedanken und den Gaben des Augenblicks. Beide fallen vom Himmel. Ja, und das ist, wo ich auch immer denke, er weiß auch was von heiligen Momenten.
Ja.
Und das hat er 1799 geschrieben. Und vielleicht sind diese heiligen Momente etwas, was eben auch Menschen über alle Generationen und Alter miteinander verbindet. Das hat eben etwas Verbindendes. In dem Moment fällt eben auch alles weg, selbst wenn die Momente in sich unterschiedlich sind. Ich glaube, das Erleben ist ganz ähnlich.
Ja.
Und das hat ja auch was sehr Tröstliches. Und ich finde, wo das so ein bisschen zum Ausdruck kommt, ist dann in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, also wo man genau diesen Momenten ja vielleicht auch auf der Spur ist. Hm. Denn es sind ja oft auch so erlösende Momente.
Ja.
Und da dachte ich auch gleich daran, da hatte ich hatte ja vor Weihnachten, hatte ich mal bei Instagram und auch bei Facebook so ein bisschen, bei Twitter und bei Facebook von so schönen Erinnerungen erzählt. Und es waren zwei dabei, die ich sofort mit heiligem Moment auch in Erinnerung bringe. Das eine war, da waren wir in Clermont-Ferrand, in der Stadt, in der Vulkanlandschaft der Auvergne in Frankreich. Wir kamen in eine Kirche und gingen da rum und man sah, die Menschen schmückten gerade etwas für eine anstehende Hochzeit. Und eine Frau trat nach vorne und begann zu singen. Es war eine Sopranistin, die sich schon mal warm machte für die Hochzeit, die folgte. Und sie sang Ave Maria.
Ja, krass.
Und das war, es waren kaum jemand außer uns da, so ein paar andere Menschen, die sich auch die Kirche anguckten. Also so ein, wie man sie oft in Frankreich findet, eine etwas düstere romanische Kirche. In der Auvergne ist sowieso alles sehr dunkel, weil viel mit diesem dunklen Vulkangestein gebaut wurde. Und dann trat diese Frau auch wirklich schon in einem prächtigen Kleid gekleidet nach vorne und sang Ave Maria. Das war auch wirklich ein Moment, wo ich auch das Gefühl hatte, bitte, jetzt kann bitte die Zeit anhalten. Lass die Welt bitte stillstehen oder vielleicht hat dieser Moment es gemacht. Er hat die Welt in dem Moment stillstehen lassen, weil nichts anderes interessierte.
Ja.
Und ich merke, dass ganz häufig für mich diese Momente mit Musik auch verbunden sind. Und vielleicht ist es auch genau dieses Transzendentale, von dem du gesprochen hast, genau das, was ja eben auch Musik in der Lage ist zu wecken.
Absolut.
Ich musste direkt auch daran denken, an einen Moment in Arc-en-Barrois, ein wirklich winziger Ort, in der Nähe von Langres, falls das jemand kennt. Das ist eigentlich so eine Art ländliches Niemandsland, die ländliche Provinz von Frankreich, das ländliche Frankreich überhaupt. Wir fuhren da durch die kleinen Orte und plötzlich so Bremse, weil wir sahen da irgendwo so ein Chateau in der Ecke, sind da hingefahren und dann war es ein Chateau aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, was auch im Ersten Weltkrieg als Militärkrankenhaus der Briten gedient hat. Und direkt daneben wirklich so ein ganz krummes, schiefes, romanisches Kirchlein, sogar halb offen, weil vorne die Seite war komplett irgendwie kaputt, wahrscheinlich auch im Krieg oder vielleicht war es einfach die Zeit. Wir sind rein und waren ganz glücklich, diese Kirche gefunden zu haben. Und ein Mann kam rein, ein älterer Herr, groß, hager, mit Klarinette. Und er fragte uns dann noch, in welcher Sprache verständigen wir uns denn jetzt? Und er fragte uns, ob er es uns stören würde, wenn er jetzt hier spielen würde. Mhm. Natürlich nicht. Ich meine, wer sind wir schon, dass uns das jetzt hier stören könnte? Ne? Und er fing an zu spielen und spielte mit dieser Klarinette in diesem krummen, schiefen, romanischen Kirchlein Jazzstandards. Und dann kam eine Frau rein, auch eine ältere Dame, offenbar aus der Nachbarschaft. Die beiden kannten sich auch, sie in der Kittelschürze, setzte sich auch in die Kirchenbank und hörte ihm zu. Und dann fing er an, Klezmern zu spielen. Und es war wirklich ein Moment, der so unwirklich war. Ich frage mich immer noch, es ist doch eigentlich so etwas, wenn so eine Szene im Film käme, dann würde man denken, oh, wie unrealistisch. Aber es war einfach nur, hoppla, jetzt stoße ich vor lauter Begeisterung gegen den Mikrofonständer. Es war einfach ergreifend. Also es war so etwas, was sowohl innerlich wie auch äußerlich berührt hat.
Ja.
Ein heiliger Moment.
Ja, ich kann das sehr gut hören, weil ich würde sagen, zu einem heiligen Moment gehört für mich auch noch die Zuversicht.
Ja.
Also heilige Momente haben für mich auch die Aussage oder transportieren für mich auch die Geschichte, alles wird gut. Und zwar nicht in so einem läppschen Sinn, nach dem Motto, stell dich nicht so an, sondern in einem ganz tiefen, auflösenden Sinn. Also alles das, was dich quält, behindert, alles das, was du an dir nicht leiden kannst, alles das, was was dir quer kommt, ja, alles das, was schwierig ist, alles das, was das Leben anstrengend macht, das ist nicht das, was den letzten Akkord haben wird, sondern der letzte Akkord, ja, der wird gut sein, so. Also, was ich sagen will, ist, für mich haben heilige Momente immer auch die Aura der Zuversicht und der Hoffnung, würde ich sagen. Und das ist was, ich glaube, das ist etwas, was Menschen auch brauchen. Also ich zumindest brauche das total. Und vielleicht erzähle ich jetzt einfach von diesem heiligen Moment, den ich auch niemals vergessen werde. Das mag jetzt ein bisschen paradox sein, aber für mich war ein heiliger Moment, als mein Vater gestorben ist. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, das war Anfang der 90er Jahre, da war ich auch noch relativ jung, Anfang 20. Und es war für mich jetzt nicht das erste Mal, glaube ich, dass ich mit dem Tod konfrontiert war, aber dass ich so dicht und so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert war.
Das heißt, du warst dabei, als
genau.
dein Vater gestorben ist.
Ganz genau. Und mein Vater ist zu Hause gestorben, der ist im Bett gelegen und ich habe zum ersten Mal mitbekommen, ne, diese Phasen, also wie ein Körper sich auch verabschiedet, wie die Atmung sich verändert, also wie ein Mensch sozusagen das Leben ausatmet. Und wenn du mitbekommst, wie das Leben sich verabschiedet, also buchstäblich den letzten Atemzug, also du lauschst dann, war es jetzt der letzte Seufzer, ist das jetzt die letzte Luft, die entwichen ist? Und du merkst dann auf einmal, jetzt ist das Leben gewichen. So komisch, wie sich das anhört, das ist für mich auch ein ganz heiliger Moment gewesen. Ich weiß noch, dass ich dann rausgelaufen bin, als für mich klar war, mein Vater ist jetzt tot. Und dann sind mir natürlich auch alle Schleusen aufgegangen und ich habe geheult, erstmal ewig. Aber warum es trotzdem ein heiliger Moment ist? Weil der Moment, wo das Leben entweicht, der ist auch heilig. Warum? Weil du andererseits das Leben dadurch wertschätzen lernst, finde ich. Und weil zweitens du realisierst, dass das Ende des Lebens zum Leben eben auch dazugehört. Ja? Und dass du es halt miterlebst. Also, dass du es nicht in der Zeitung liest, dass du es nicht im Tatort irgendwie auf dem Seziertisch hast, sondern du stehst daneben, wenn das Leben geht. Und das verändert dich total. Ja? Und ich bin so dankbar für diesen Augenblick, für diesen letzten Atemzug. Ich weiß noch nicht genau, also ich hoffe, dass das mir selber die Angst nimmt, ne, von meiner eigenen Endlichkeit, die irgendwann mal kommen wird oder so. Also das ist eine Hoffnung, die ich habe. Auf jeden Fall, was ich diesem Augenblick verdanke, glaube ich, ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Also ich glaube, dass ein Mensch, der das erlebt hat, der hat ein anderes, ich weiß auch nicht, eine andere Haltung vielleicht, ja, zum Leben von sich, von zum eigenen Leben, aber auch zum Leben von anderen Menschen.
Ja, also wenn du das so erzählst, ich denke die ganze Zeit, das ist ja auch ein sehr großes Geschenk, auch für euch beide, dass ihr diesen Moment teilen konntet. Denn ich meine, wenn, ne, das ist ja so etwas, anwesend sein zu dürfen, wenn das Leben weicht, das kann ja auch etwas sehr Tröstliches sein, denn ich meine, es ist ja eine Form von Gemeinschaft, die man dann auch vielleicht findet.
Ja, also das stimmt. Ich war natürlich nicht alleine da, meine Geschwister waren da, meine Mutter war auch da und ich war damals noch nicht alt genug, dass wir jetzt nachher uns zusammengesetzt hätten das reflektiert oder so, ne? Was hat das jetzt mit dir gemacht? Wie hast du das empfunden oder wie? Das nicht, aber was du sagst, stimmt natürlich, dass das die Lebenden natürlich auch untereinander verbindet. So. Und trotzdem glaube ich, der entscheidende Moment ist, dass du als junger, lebender Mensch, der sozusagen das Leben noch vor sich hat, dabei bist, wenn das Leben eben ausgeatmet wird. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie vielleicht auch eine harte Lehre, das dann zu merken, ja. Aber es ist irgendwie total wichtig. Ja, weil, also ich kann es nicht anders sagen, es weckt sowas wie Ehrfurcht.
Ja, Ehrfurcht auch vor dem Leben. Also Ehrfurcht vor dem Tod ist auch Ehrfurcht vor dem
Absolut,
Leben.
Absolut, genau.
Ja. Und darüber hatten wir uns ja auch schon mal, gesprochen, als wir uns über das Thema Trauer, als wir über das Thema Trauer gesprochen haben, dass die Beschäftigung mit dem Tod oder das Nicht-Negieren von Tod, also wenn man den Tod nicht leugnet als Teil des Lebens, dass das auch das Leben sehr, sehr bereichern kann. Also dass es das Leben einfach noch lebendiger macht eigentlich. Ja. Also zumindest empfinde ich das so. Und ich denke, oder was du erzählst, dass es eben auch ein heiliger Moment war. Es sind ja, das ist ja das Transzendente daran. Das ist ja das Ungreifbare. Ne? Wir sprechen von Liebe, wir sprechen von Hoffnung, von Zuversicht. Oder dem, ja, da wird das Leben ausgehaucht. Das lässt sich ja nicht wirklich fassen.
Ja,
es lässt sich in irgendeiner Form annähernd beschreiben, aber es ist ja nichts, was jetzt naturwissenschaftlich und stofflich aufgelöst werden könnte, sondern es ist da, man fühlt es und man kann es mit etwas verbinden oder eben nicht. Also, und ich glaube, das ist so etwas, was vielleicht den Unterschied macht. Für manch einem gehen vielleicht diese Momente auch völlig unberührt an ihnen vorbei.
Klar.
Und das ist jetzt überhaupt keine Wertung oder kein Vorwurf, sondern wir haben ja keinen Einfluss darauf, was wir in dem Moment empfinden oder was sich da möglicherweise einstellt an etwas, was eben über diesen Moment hinausweist. Das haben wir ja nicht in der Hand.
Ich glaube, es ist dasselbe wie, ich habe ja gesagt, ich erinnere mich an den ersten Kuss und an den zweiten.
Ja.
Ich werde das mein Leben lang mich auch daran erinnern. Ich erinnere mich natürlich auch noch an den ersten Kuss, den ich mit meiner Frau getauscht habe, als ich sie kennengelernt habe. Ich erinnere mich aber nicht mal an den 43. Ja?
Ja.
Genauso wie ich mich nicht daran erinnere, du hast von Musik gesprochen, als heiligen Moment, von dem Klarinettisten hast du gesprochen oder von der Frau in dem tollen Kleid, die so schön Sopran gesungen hat. Aber an den 50. Klarinettisten würdest du dich wahrscheinlich mutmaßlich auch nicht mehr erinnern. Ich finde, das ist auch nicht das Entscheidende, aber sozusagen, dass du es erlebt hast.
Ja.
Ja, also die Premiere vielleicht oder dass, dass ein Aspekt der Wirklichkeit sich mir, dir offenbart und sagt, das ist ein Teil der Existenz, das ist ein Teil des Lebens, das ist ein Teil der Schönheit, das ist ein Teil der Ästhetik, das ist etwas, was dich anrührt, ja, etwas eröffnet. Also sagen wir mal, das wahrzunehmen in seiner Einmaligkeit, das würde ich sagen, ist schon, da kommt es, glaube ich, drauf an und das ist das Geschenk eigentlich.
Ja, die Einmaligkeit, ja. Ne, das Unwiederbringliche, das Unwiederholbare.
Ja, genau.
Deshalb lassen sich solche Momente ja auch nur bedingt herstellen. Also ich sage nur bedingt herstellen, es gibt Momente, die daran kommen. Ne? Also deswegen, es gibt in der Kunst, in der Literatur, in der Musik, natürlich gibt es auch KomponistInnen, die in der Lage sind, solche Momente zu fördern. Man kann sie aber nicht final auslösen, in dem Sinne von wegen, da drücke ich den Knopf und dann weiß ich, Peter hat seinen heiligen Moment. Ne?
Ich glaube aber, dass eins daraus schon folgt, nämlich so eine Art Verwandlung. Oder so, Verwandlung ist vielleicht so hochgegriffen, ich erzähle mal, was ich damit meine. Also jemand, der das erlebt hat, was du erlebt hast als heiligen Moment, also du kommst in einen Raum, den du schon mal super schön findest, mit einer bestimmten Empfindung, dann kommt jemand und macht Musik. Ich glaube, dass dieser heilige Moment ein für alle Mal eine Tür aufschließt, ja, nämlich für so eine Kombination schöner Ort und Musik. Und das heißt nicht, dass du dass dieser Moment sich immer wiederholt, aber ich glaube, was schon, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, so, dass vielleicht so eine Prägung entsteht oder so eine grundsätzliche Offenheit für so eine sinnliche, ästhetische Kombinationserfahrung. Und was ich jetzt mit meinem Vater erzählt habe, ja, das verändert, glaube ich, auch in anderen Bezügen die Ehrfurcht vor dem Leben und auch den Umgang mit dem Tod. Jetzt mal, was jetzt für meinen Beruf, also glaube ich, hat das zum Beispiel eine totale Konsequenz. Ich habe ja schon mal in anderen Bezügen erzählt, es gibt fast nichts Eindrucksvolleres in meinem Beruf, als zu beerdigen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Ja, das hat was mit diesem heiligen Moment zu tun, dass ich zum ersten Mal erlebt habe, dass das Leben weicht. Es hat auch mit etwas anderem zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon erzählt habe. Es gibt ein einziges Mal in meinem Leben habe ich ein Tier getötet, ein Kaninchen. Das ist zum Beispiel auch ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Das ist für mich, ich weiß nicht, ob es ein heiliger Moment ist, es ist zumindest ein Moment, der sich bei mir, also wo ich tiefe Schuld empfinde. Es hört sich jetzt blöd an oder sowas, aber
Nein. Das
war einfach die Neugier. Also wir haben Kaninchen gehabt und dann ist immer mein Onkel gekommen und ich war dabei, wenn mein Onkel das Kaninchen geschlachtet hat und so. Und irgendwann dachte ich als 14, 15 Jahre, jetzt muss ich das selber mal machen. Und ich war danach tief beschämt, also nicht, weil ich es unfachmännisch gemacht habe, aber weil ich schon auch gedacht habe, das war jetzt eine Grenzerfahrung für mich. Vielleicht ein negativer, heiliger Moment, ich weiß es nicht. Aber der hat für mich in meinem Leben auch etwas verändert. Ja, seitdem habe ich auch einen, also ist da für mich eine Grenze, die ich immer wieder angetatscht habe. Also ich würde zum Beispiel nie wieder ein Tier töten, ja, weil ich das einfach nicht fertig bringe. Also warum erzähle ich das? Ich glaube, dass diese heiligen Momente oder jetzt das Tier ist halt ein anderer, vielleicht unheiliger, heiliger Moment, dass du die nicht wiederholen kannst, aber dass sie etwas in dir hinterlassen.
Ja.
Also vielleicht eine, ich weiß auch nicht, ein Muster, ein Abdruck oder sowas, ein Seelenabdruck vielleicht.
Das finde ich ist ein sehr schöner Ausdruck dafür. Ja. Ich glaube, ein Seelenabdruck, ja genau, es verändert einen so oder so. Darum geht es auch gar nicht, sondern es ist etwas, diese Prägung, finde ich, da trifft es auch sehr gut. Man wird vielleicht aufmerksam auf etwas um einen herum oder auch in einem selbst. Ja. Ich glaube durchaus, dass man, wenn man es wahrnimmt, also wenn man sich selber gestattet, das wahrzunehmen, was da gerade mit einem passiert, dass einen das durchaus auch aufmerksamer machen kann für solche Momente. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Mhm. Es mag sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich einfach dann irgendwann angefangen habe, anders zu lesen, Musik anders zu hören, Kunst anders wahrzunehmen und dadurch auch ein anderes Gefühl für mich selbst zu bekommen und dem, was eigentlich passieren kann zwischen mir und der Welt. Ja. Es braucht ja mich, damit ich diesen Moment erlebe. Wenn ich mich ausklammere, dann funktioniert das nicht. Es gab ja mal einen Moment, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht irgendwann schon mal angesprochen habe, aber es gab ja diesen Moment, wo ich mich entschlossen habe, es mal mit dem Glück zu versuchen.
Ja, hast du schon mal erzählt. Ja.
Ich glaube, das hing mit der Lyrik damals zusammen, ne, weil das so eine große Rolle für mich gespielt hatte. Und es gab diesen einen Moment, wo ich nachts von Köln nach Aachen fuhr, todunglücklich war und kurz darüber nachgedacht habe, was dieser ganze Scheiß auf dieser Welt eigentlich soll. Und dann dachte ich, okay, ja, dann such doch nicht immer wieder das Unglück. Selbst wenn das so zuverlässig ist, das lässt sich so zuverlässig herstellen. Ich bin gut darin, es herzustellen. Ich weiß genau, wie das geht, um mich unglücklich zu machen. Und ich bin dann wahnsinnig produktiv, also kreativ vielmehr. Probier es doch mal mit dem Glück. Und ich hatte heute beim Aufräumen ein Zitat von Heiner Müller gefunden. Ich fürchte mich vor der Schande, auf dieser Welt glücklich zu sein. Und es ist in der Tat so, dass ich das Gefühl hatte, dass es sehr viel Mut erfordert, glücklich zu sein, weil man geht ja damit ein größeres Wagnis ein. Glück ist etwas, was flüchtig ist oder was eben auch zerbrechlich sein kann, was man nicht aus sich selbst heraus herstellen kann, sondern wo man auch ein Wagnis eingehen muss, sich der Welt zuzumuten und vor allem die Welt mehr reinzulassen. Mhm. Und das ist so ein Moment, den habe ich auch im Nachhinein als eine Art heiligen Moment empfunden, denn mein Leben hat sich dadurch sehr verändert. Mhm. Und selbst wenn ich immer noch nicht sagen kann, was es eigentlich ist, dieses Glück, ne, und ich finde also dieses Glück in diesem in dieser Selbstoptimierungswelt, das finde ich überhaupt nicht wieder da, ne, also dieses sein Glück machen und glücklich zu sein. Aber ich weiß, dass ich jetzt in der Lage bin, das Unglück draußen zu lassen, ohne es zu leugnen. Und das war so ein Moment, wo auch etwas passiert ist, was unerwartet und unwiederbringlich war.
Also das, was du jetzt erzählst, das regt bei mir so einen weiteren Gedanken an, der vielleicht mit dem heiligen Moment zu tun hat und der implizit vielleicht schon in dem gesteckt hat, was wir jetzt erzählt haben, aber der heilige Moment wird einem geschenkt. Also den kannst du nicht nur selber machen, sondern ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der wird einem geschenkt. Ich mache es mal einem Beispiel, einem total, weiß ich gar nicht, einfachen Beispiel vielleicht deutlich. Wir haben ja über Lyrik gesprochen schon und ich habe damals erzählt, wie viel mir Else Lasker Schüler bedeutet. Mhm. Und der Moment, als ich zum ersten Mal ein Gedicht von ihr gelesen habe, Leise sagen, was so losgeht, du nahmst dir alle Sterne in meinem Herzen, dann, da war ich, das war für mich auch ein heiliger Moment. Also ein ganz winziger Augenliderschlag, heiliger Moment. Also mein Herz vielleicht mal so ausgesetzt hat, so ein heiliger Moment. Aber den kannst du ja nicht selber herstellen, sondern er hat ein Mensch, der eine eigene wahnsinnige Biografie hinter sich hat, ein unglaubliches, expressives Leben. Der hat sich ein Stück Papier genommen, hat da was draufgekritzelt, dann ist das irgendwann gedruckt worden, dann ist das irgendwann vergessen worden, dann ist es wieder gedruckt worden. Und dann hat mir jemand dieses Buch oder dieses Gedicht geschenkt, ich schlag's auf, lese das und dann ist dieser heilige Moment da. Also wo ich dann denke, wo ich halt, was heilig daran war, dass ich völlig geflasht bin, dass ein Mensch diese Worte finden kann, um etwas auszudrücken, was ich nicht sagen kann. Und auf einmal kann ich es ja sagen, weil ich es vorlese, ja, was ein anderer geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, das, vielleicht ist das das, was du meinst. Also,
ja, da passierte etwas zwischen dir und dem, was Else Lasker Schüler geschrieben hat.
Genau.
Was selbst für Else Lasker Schüler überhaupt nicht wiederholbar gewesen wäre, denn für sie hat vielleicht dieses Gedicht etwas anderes ausgedrückt. Ja. Sie hat es in einem anderen Fühlen und Sein geschrieben und dann fanden diese Zeilen zu dir und haben einen Moment erzeugt, in dem etwas passierte, was nur zwischen dir und diesen Zeilen passieren konnte, was nur in diesem Moment passieren konnte, was über diesen Moment hinaus passierte. Also ein so spiritueller Moment im Grunde und der verlässt einen nicht. Genau. Wenn man sich das so bewusst macht, danach ist die Welt eine andere.
Ja, wenn du darüber nachdenkst, dass du, wenn du ein Gedicht liest, was dich so berührt, bist du ja verbunden mit einem Menschen, den du gar nicht kennst. Das ist, glaube ich, Transzendenz. Also, dass Verbindung geschaffen wird über eine Grenze, die du normalerweise nicht überschreiten kannst. Also, man kann mit einem Verstorbenen nicht sprechen, man kann mit einem Verstorbenen aber so intensiv verbunden sein, dass man ein tiefes Glück empfindet. Und das ist, glaube ich, ein heiliger Moment, der dir geschenkt wird. Letzten Endes, wenn du auf den Berg steigst, ich sage jetzt nochmal mein Beispiel von der Alpspitze am Anfang, ist das ja dasselbe. Mhm. Also du hast den Berg ja nicht selber gemacht, den hat auch kein Bildhauer dahin, hingebildhauert, sondern es überzeugt dich ein Mensch, mit dir darauf zu klettern. Und dann ist das Wetter so, wie es ist, der Himmel ist, wie er ist, die Wolken sind, wie sie sind. Und es ist einfach da und gibt sich dir hin vielleicht, ja? Also das ist ja auch etwas, wo völlig klar ist, du kannst das nicht selber machen. Etwas, / irgendwer, / eine Wirklichkeit, keine Ahnung, hat es dir geschenkt.
Ja, und der Zusammenhang ist ja eben auch noch wichtig, ne? Dass du teilst den Moment eben auch mit deiner Frau, der das was bedeutet.
Ja.
Und es wird einfach so erfüllt von so vielen Dingen, die da zusammenkommen.
Ja.
Das ist nicht reproduzierbar und das ist so etwas, da muss ich wirklich auch an Filme denken, weil die versuchen ja häufig diese Momente zu reproduzieren oder herzustellen. Guten Filmen verzeiht man das und bei schlechten Filmen bin ich wirklich dann beleidigt, wenn ich merke, dass da versucht wird, Knöpfe zu drücken. Ne, dass die Musik, die Sounds, die Zeilen, die Menschen vielleicht sprechen oder eben nicht sprechen, die Situation, alles, die ganze Geschichte vorher läuft auf diesen einen Moment zu und ich sehe, wie da geackert wird, um diesen Moment herzustellen und gehe wirklich ganz beleidigt aus solchen Filmen raus.
Jetzt interessiert mich natürlich ein Beispiel eines Films, wo du beleidigt bist, eine Szene, wo sagst, hier wurde ich hinters Licht geführt.
Ja, vergesse ich meistens ganz schnell. Mir ist es neulich mit einer Dokumentation, oder mir geht es schnell mit einer Togo-Dokumentation so. Gar nicht mal nur immer mit fiktionalen Filmen, sondern wenn ich merke, dass die Musik und die Bildgestaltung und alles und die Sätze, die gesprochen werden, jetzt gerade so darauf abgemünzt werden, dass ich etwas fühle, jetzt fühl doch etwas, ja, jetzt fühle gefälligst und zwar das, was wir meinen. Und deswegen kann ich es ganz schlecht jetzt an einem Beispiel festmachen, weil ich habe wirklich, finde ich, das große Talent, diese Auslöser für beleidigt sein sehr schnell hinter mir zu lassen, weil ich gar keine Lust habe, meine Lebensenergie darauf zu verschwenden.
Vielleicht müssen Filmemacherinnen und Filmemacher so arbeiten, weil es vielleicht Menschen gibt, die noch nie einen heiligen Moment erlebt haben und vielleicht braucht es so Handwerker, die ihre Farben, Musiken und sowas einsetzen, um Menschen, die vielleicht nicht so empfindsam sein, sind, dahin zu führen. Ist jetzt eine verwegene Theorie, stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich frage mich schon, meinst du, es gibt Menschen, die noch nie einen heiligen Moment erlebt haben?
Tja, du siehst mich ratlos. Also ich möchte es auch gar nicht zu sehr aufwerten oder abwerten. Das wäre ja quasi eine Überhöhung dessen, worüber wir uns jetzt austauschen.
Aber diese Momente kennst du doch, also die habe ich schon auch erlebt.
Ja,
du bist irgendwo und denkst, krass. Mhm. Und dann sitzt einer neben dir und sagt, kannst du mir das Popcorn geben oder wo geht's denn hier zum so und so Hotel oder was sind das für schreckliche Insekten oder keine Ahnung. Also verstehst du, wo du den Eindruck hast, also ich bin dann oft mitleidig oder traurig, dann denke ich, schade eigentlich, ne?
Ja, aber vielleicht erleben andere Menschen eben auch komplett andere heilige Momente. Ich muss gerade daran denken, weniger bei Filmen, sondern ich stelle es ganz häufig fest bei Büchern, dass, da empfinde ich es auch als seltenes Geschenk, dass man vielleicht sich auch so einvernehmlich über Bücher austauschen kann, wie wir das irgendwie tun. Aber ich denke, es liegt einfach daran, dass wir doch sehr ähnlich ticken und auch ähnlich geprägt sind. Und dafür lassen sich dann eben Gemeinsamkeiten finden. Und ich merke es auch, wenn ich mit anderen Menschen spreche über Bücher, die ich gelesen habe, die mich unglaublich erfüllt haben, die ganz andere Bücher haben. Und ich finde das aber auch so schön, weil würde man ja nur 10 Bücher brauchen für alle.
Ja.
Und mit allen passiert dasselbe. Und ich glaube, das wäre ja so unterkomplex. Ne?
Nein, das stimmt.
Ich denke, der Mensch ist da irgendwie viel komplizierter. In mancher Hinsicht sehr einfach gestrickt, aber in anderer Hinsicht, gerade was so das Empfinden, Fühlen, Denken angeht, macht sich doch bei jedem von uns so eine eigene Welt auf. Und ich finde, es wäre faszinierend, dass es so etwas gibt wie etwa die Musik, die es schafft, uns zu verbinden.
Ja.
Und bei Film und Literatur, da, wo es, glaube ich, darum geht, dass man so Welten im Kopf entwickelt, auf Grundlage auch eben von Wörtern, dass es da manchmal so abweicht. Was aber vielleicht auch daran liegt, da muss ich ganz oft drüber nachdenken, ne, wenn ich Tisch sage, was hast du vor Augen? Ne, wir sprechen zwar über Tisch, aber wir haben beide komplett andere Tische vor Augen. Sprechen wir über Liebe, dann wird es ja noch komplizierter.
Ja.
Also das ist dann schon irgendwie ganz seltsam. Aber wenn ich eine Szene, nicht aus einem Film, wo ich beleidigt rausgegangen bin, sondern einen heiligen Moment in einem Film, da musste ich nämlich heute nochmal dran denken an Harold und Maud. Heute, hoppla, ist ja der Holocaust-Gedenktag und es ploppte schon im Vorfeld für mich dieser Film nochmal auf, denn ich glaube, das war mein erster ganz bewusster Moment, wo ich da anfing, darüber nachzudenken, wie das Leben eigentlich für die Menschen weitergegangen ist, die den Holocaust überlebt haben. Da gibt es ja die eine Szene in diesem Film, ich verlinke den auch in den Shownotes, vielleicht haben auch viele von euch den gesehen, wenn nicht, ich glaube, er ist gut gealtert, wo Harold, ein junger Mann und die fast 80-jährige Maud befreunden sich ja und sie ist unglaublich energiegeladen, also impulsiv, lebensfroh, manchmal wirklich bis es einen manchmal auch nervt, wie übermütig diese Frau ist, ja, gerade in dem Alter. Und dann rutscht einmal so ihr Ärmel hoch von ihrem Pulli oder von ihrer Bluse und man sieht die tätowierte Nummer, wo sichtbar wird, dass sie im Konzentrationslager überlebt hat. Mhm. Und es wird gar nicht thematisiert, es läuft so beiläufig und ich habe wirklich fast alles von dem Film vergessen. Mhm. Aber dieser Moment hat sich mir total eingeprägt und plötzlich habe ich verstanden. Oder nein, ich habe nicht verstanden, sondern ich ahnte, dass es eben damit zusammenhängt, dass sie das Leben so beim Wickel packt und nichts mehr auslassen möchte bis zu ihrem Tod. Und das war unglaublich gut. Das fand ich so gut in diesem Film. Auch nicht, dass das irgendwie zu Tode analysiert wurde oder wie auch immer, sondern sie haben eine Kleinigkeit eingefügt, die einem plötzlich so
eine andere Welt aufschließt.
Ja, völlig.
Ja. Eine Verbindung schafft, die man eigentlich für unmöglich hält.
Ja, und das fand ich wirklich gut. Und das war so ein Moment, wenn er beabsichtigt war in dieser Tiefe, dann wirklich meine große Hochachtung von den Filmemachern. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wer ihn gemacht hat. Wenn er nicht so in dieser Tiefe beabsichtigt war, sondern vielleicht irgendwas rausgeschnitten worden ist hinterher, um ihn kürzer zu machen, ja, dann war es gut so. Hm. Aber das ist so, ne? Literatur, Musik, Kunst, haben wir schon so oft drüber gesprochen hier im Podcast. Und gerade auch Kunst. Ich muss auch manche Besuche im Martha-Museum in Herford denken. Wir wollten noch mal was über Museen machen. Das Martha hätte wahrscheinlich einen großen Raum eingenommen. Die haben nämlich es wirklich mal geschafft, Ausstellungen zu machen zu Themen. Da bin ich auch reingegangen und bin verändert rausgekommen. Die innere Haut beispielsweise über Scham, über die verschiedenen Facetten von Scham. Oder aber auch Haltung und Fall, also wo es um innere Haltung ging, aber es gab auch da Sachen, wo man so Körperbalance und sowas austesten konnte. Was heißt denn eigentlich Haltung? Was bedeutet Fallen? Und das sind immer so verschiedene Facetten gewesen. Ich werde die Ausstellung auch verlinken. Die Materialien sind Gott sei Dank auch noch auf der Website, die einen wirklich innerlich komplett verändert haben, wenn man es, ja, ich denke, wenn man dafür verempfänglich war oder ist oder wenn diese Themen sowieso für einen selber auch eine Rolle spielen und man plötzlich merkt, wie da etwas angetippt wird, was nicht mehr aufhört zu schwingen.
Ja.
Wie etwa damals der Zettel, der da fragte, was ist dein heiligster Moment oder was war dein heiligster Moment?
Ja. Und wir sind natürlich voll neugierig, was eure heiligen oder heiligsten Momente sind. Und wenn ihr uns davon erzählen wollt, dann tut das doch einfach und schreibt uns. Und es gibt viele Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Unter anderem könnt ihr uns auf der Straße anquatschen, wenn ihr zufällig hier wohnt und Wiebke und mich kennt, dann tut das einfach so. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten und die gehen so.
Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrifft@web.de. Ihr schreibt uns entweder eine Direktnachricht bei Twitter @agnestrifft. Ihr könnt uns da auch einfach einen Kommentar schreiben oder wie auch immer. Auch Peter ist bei Twitter @peterotten, ich @sinnundverstand. Ihr könnt uns über die Direktnachrichten unserer Facebook-Seite erreichen. Agnestrifft, der Fidels-Podcast aus dem Kölner Norden. Auch da sind Peter und ich auch in persona unterwegs, auch da könnt ihr uns anschreiben. Also es gibt viele Wege, wie ihr mit uns ins Gespräch kommen könnt. Tut es gern. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch, wenn wir jetzt gerade wissen, dass wir vielleicht durch den Wald getragen werden oder dass sich vielleicht jemand gerade auch sehr freut, weil ich was über die Orgel gesagt habe. Es gibt ja einfach da draußen auch Menschen, von denen wir inzwischen auch wissen oder ahnen, in welchen Situationen ihr uns hört. Und das ist irgendwie sehr schön.
Absolut.
Auch ein heiliger Moment, genau wie die Gespräche übrigens hier. Denn auch hier gehe ich immer verändert raus.
Ja, und ich bin müde gekommen und gehe sehr belebt jetzt nach Hause. Und dafür danke ich dir, Wiebke.
Ich danke dir.
Und alle anderen wünschen wir einen schönen Abend. Und macht's gut. Und wir sagen bis bald.
Bis bald. Wir hören uns wieder.
Tschüss.
Tschüss.